Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 18. Als kurz vor 12 Uhr der Zug von Thionville bereitstand, stieg Herr Macron in ein Coupé zweiter Klasse und ihm folgte ein junger Mann, welcher enge graue Hosen, feine Lackstiefel, ein beschnürtes Samtjackett, einen breitkrempligen Hut und gelbe Handschuhe trug. Er hatte eine umfangreiche Mappe unter dem Arm, und es konnte gar kein Zweifel darüber obwalten, dass er ein Künstler, ein Maler sei. Als sie in Thionville ausstiegen, stand der alte Kapitän vom Schloss Autry auf dem Perron, um seinen hohen Besuch zu bewillkommnen. Herr Macron, welcher hier wie der Graf Rallion war, klopfte dem Alten freundlich auf die Achsel und fragte: »Nun, Kapitän, Sie haben meine Depesche erhalten, sehe ich?« »Vor 2 Stunden. Ich beeilte mich sofort, sie zu empfangen«, antwortete der Gefragte. »Ich stelle Ihnen hiermit den Kapitän Lemarche vor, welcher als Maler nach Berlin gehen wird. In welcher Angelegenheit, das brauche ich so einem alten Schlaukopf, wie Sie sind, nicht erst zu sagen, nicht?« Der Alte blinzelte mit den Augen, zog den Schnurrbart empor und fletschte die Zähne, als ob er ganz Berlin erbeißen möchte, nickte dem jungen Offizier vertraulich zu und sagte: »Sie gehen als Maler, wie es scheint? Machen Sie Ihre Sache gut, damit diese Prussins endlich den Lohn erhalten, den sie schon längst verdient haben.« »Der Kapitän wird sich Mühe geben, ich bin davon überzeugt«, antwortete der Graf anstelle des Offiziers. »Haben Sie eine Equipage mit?« 2, die andere für Ihre Bedienung.« »Gut, fahren wir.« Nach kurzer Zeit rollten die beiden Wagen auf der Straße dahin, welche von Thionville nach Autry führt. Sie waren bereits über das erste Dorf hinaus, als sie einen ganz eigentümlich gekleideten Menschen bemerkten, welcher vor ihnen herging. Er trug weite orientalische Hosen, welche unter dem Knie zusammengebunden waren, und an den Füßen Sandalen. Strümpfe und Gamaschen trug er nicht, so daß seine hageren, braunen Unterbeine zu sehen waren. Eine rote, mit unechten Tressen besetzte Jacke bedeckte seinen Oberleib. Um die Hüften hatte er einen alten blauen Schal gewunden, in welchem verschiedene fremdartige Gegenstände steckten, deren Bestimmung sich unmöglich erraten ließ. Unter der vorn offenen Jacke war ein Hemd zu sehen, welches sicher vor langen Jahren einmal weiß gewesen war, und auf dem Kopfe thronte ein Turban, welcher geradezu einen riesigen Umfang hatte. Über die Schulter hing diesem Manne ein großer Ledersack, dessen Inhalt in Bewegung zu sein schien. Es mussten sich lebendige Gegenstände in demselben befinden. Das Gesicht des Mannes schien nur aus einem mächtigen Vollbarte, einer braunen Nasenspitze und 2 Augen zu bestehen, welche unter schweren Lidern lagen. Als die Wagen herangerollt kamen, blieb der Mann stehen, um sie vorüberzulassen. Seine Lider hoben sich langsam und seine Augen blickten gleichgültig unter ihnen hervor. Kaum aber war ihr Blick auf die Insassen des ersten Wagens gefallen, so belebten sie sich auf die auffälligste Weise. Sie nahmen den Glanz glühender Kohlen an und schienen aus ihren Höhlen treten zu wollen. Im nächsten Augenblick hatte sich der Mann bereits beherrscht. Er lehnte sich an einen der Chausseebäume und ließ, als der Wagen im Begriff stand, vorüberzufahren, ein halblautes, eigentümliches Zischen hören. Sofort bäumten sich die Pferde und waren durch keine Anstrengung des Kutschers von der Stelle zu bringen. Er gebrauchte die Peitsche, er schnalzte mit der Zunge, er bat mit zuredenden Worten, vergeblich. Der Fremde stand dabei und richtete seinen halbverschleierten Blick scharf auf den alten Kapitän. Dieser wandte sich mit einer drohenden Handbewegung zu ihm und rief ihm zu: »Kerl, siehst du nicht, dass die Pferde vor dir scheuen? Pack dich fort!« »Scheuen?« fragte der Mann mit tiefer Stimme. »Von mir hat noch nie ein Pferd gescheut, aber alle Pferde gehorchen meinem Winke. Wem gehört dieser Wagen?« »Was geht dich das an, Vagabund? Ich sage dir, packe dich, sonst lasse ich dich vom Kutscher von der Straße peitschen.«
»Ich fürchte ihn nicht«, antwortete der Fremde ruhig. »Wenn ich gehört habe, wohin die Wagen gehören, würde ich den Pferden befehlen, zu gehorchen, und dann könnt ihr weiterfahren. Er aber nicht.«
Der alte Kapitän zuckte höhnisch die Achseln und gebot dem Kutscher, die Fahrt fortzusetzen. Aber dieser war nicht imstande, dem Befehle zu gehorchen. Die Pferde wichen trotz aller seiner Bemühungen nicht von der Stelle. »Es geht nicht, gnädiger Herr«, klagte er. »Der Teufel muss in die Pferde gefahren sein. Oder versteht der Kerl dort zu hexen? Wenn ich Gewalt brauche, so brechen sie mir die Deichsel ab.« Der Graf hatte bis jetzt die Szene ruhig beobachtet. Jetzt wandte er sich nach dem hinteren Wagen, in welchem seine beiden Diener saßen.
»Schafft den Menschen fort, dass die Pferde ihn nicht mehr sehen«, gebot er.
Die Domestiken stiegen aus und traten drohend auf den Fremden zu. Sie geboten ihm, zu weichen, und als er dies nicht tat, streckten sie die Hände nach ihm aus. Aber in demselben Augenblicke wichen sie im höchsten Grade erschreckt zurück, denn der Fremde hatte seinen Ledersack ein wenig geöffnet und aus diesem schossen drei riesige Brillenschlangen hervor. Diese Tiere schlangen ihre Schwänze um den langen, nackten Hals ihres Herrn und fuhren mit ihren Leibern, wie um ihn zu verteidigen, mit blitzesähnlicher Schnelligkeit in der Luft herum. Die Leute hatten wohl noch nie eine Brillenschlange gesehen, aber die Beschreibung oft gelesen. Sie wussten also, dass sie es hier mit den giftigsten Reptilien zu tun hatten, welche es in der Welt gibt. Sie sprangen schleunigst zurück und wagten es nicht wieder, sich dem Fremden zu nähern. Dieser erhob die Hand, um seine Schlangen zärtlich zu streicheln, und sagte:
»Wer mich angreifen will, der komme. Es gehorchen mir alle Tiere des Waldes und des Feldes, auch den Rossen bin ich ein Gebieter.
Die Pferde werden nicht eher diese Stelle verlassen, als ich es ihnen erlaube. Wohin gehören diese Wagen?«
Die Herren, welche im ersten Wagen saßen, konnten es mit ihrer Würde nicht vereinbaren, ihm zu antworten, erkannten aber auch, dass dieser Mann unangreifbar sei. Der Kutscher riss sie aus ihrer Verlegenheit. »Sie gehören nach Autry«, antwortete er.
»Nach Autry«, antwortete der Fremde. »Gut, fahrt weiter.«
Er stieß einen leisen, seltsam klingenden Pfiff aus. Sofort zogen die Pferde an und rannten im Galopp davon, so dass der Kutscher sich alle Mühe geben musste, ihrer Herr zu bleiben. Der Fremde blickte ihnen nach, solange er sie zu sehen vermochte, dann wandte er sein Gesicht nach Osten. Seine Augen öffneten sich weit, seine Knie beugten sich zur Erde, seine Hände streckten sich gefaltet empor, und er rief:
»Allah il Allah, dein Name ist der einzige, und deine Macht ist unendlich. Sei gelobt, dass ich ihn wiedergesehen habe, den Räuber, den Mörder unseres Stammes. Sei gelobt, dass ich gefunden habe die erste Spur von Liama, der Tochter unserer Zelte. Ich gelobe bei dir und allen heiligen Kalifen, sie zu befreien oder, wenn sie tot sein sollte, zu rächen, wie noch kein Kind der Wüste gerecht worden ist.«
Vorhin hatte er im Dialekte des südlichen Frankreichs gesprochen, jetzt aber sprach er sein Gebet in arabischer Sprache. So am Boden kniend und von den Schlangen umzingelt, bot er einen höchst fremdartigen, wilden Anblick dar. Nun erhob er sich wieder von der Erde, steckte die Schlangen in den Sack zurück und setzte seinen Weg weiter fort, ganz denselben Weg, welchen auch die Wagen verfolgt hatten. Beim nächsten Dorfe angekommen, kehrte er im Wirtshause ein. Er fand nur einen alten Mann zu Hause, der ihm den bestellten Trunk reichte. Dieser betrachtete die sonderbare Gestalt mit neugierigem Blicke und fragte: »Sie sind jedenfalls nicht im Norden Frankreichs geboren?«
»Nein«, antwortete die Antwort, »ich ward geboren im Sonnenbrande des Südens.«
Was treiben Sie hier oder womit handeln Sie?
Man nennt mich Abu Hassan, den Zauberer. Ich habe die Geheimnisse der Geister studiert und mir alle Geschöpfe untertan gemacht.
Ah, ein Gaukler, lächelte der Wirt. Wo wollen Sie Ihre Künste zeigen?
In Audrey.
Oh, da werden Sie schlechte Geschäfte machen.
Warum?
Zu den Arbeitern, die sich wohl eine solche Kurzweil wünschen möchten, darf kein Fremder. Und im Schlosse gibt es Leute, welche mehr gesehen haben als die Kunststücke, welche Sie produzieren werden.
Abu Hassan kann mehr als andere, meinte der Fremde stolz. Wer wohnt auf dem Schlosse?
Der Baron de Saint-Marie. Hassan schüttelte leise den Kopf, als sei er mit dieser Antwort noch nicht zufrieden.
Wer noch?
Sein Weib und seine zwei Kinder.
Wie alt ist der Baron?
Vielleicht fast 50 Jahre. Hassan schüttelte abermals den Kopf und fragte weiter.
Wohnt ein Mann dort mit großem grauen Schnurrbart?
Ja, das ist der Vater des Barons.
Wie heißt er?
Eigentlich sollte man meinen, dass er auch Saint-Marie heißt. Dies ist aber nicht der Fall, denn der Baron ist erst vor Jahren geadelt worden und hat seinen jetzigen Namen vom Kaiser empfangen. Er hieß vorher Richemont und so heißt der Alte noch. Hassan horchte auf. Seine Augen aber versteckten sich womöglich noch tiefer unter die Lider als vorher und er gab sich Mühe, im gleichgültigen Tone zu fragen.
»War dieser alte Soldat?«
»Ja, er hat unter dem großen Kaiser gefochten und soll auch unter Kabylen gewesen sein, als was, das weiß ich nicht.«
»Hat der Alte ein Weib gehabt?«
»Natürlich, da der Baron sein Sohn ist.«
»War dieses Weib eine Französin?«
»Das lässt sich denken, aber ich habe sie nicht gekannt, da die Saint-Maries erst seit Jahren hier wohnen. Die Frau des Alten muss seit langer Zeit bereits tot sein.«
»Haben Sie niemals etwas von einem Weibe gehört, welches Liama hieß?«
»Liama?« fragte der Wirt rasch. »Das war die erste Frau des Barons.«
»Des Barons? War der Baron auch in der Kabylie?«
»Das weiß ich nicht, aber seine erste Frau hieß Liama und ist eine Heidin gewesen. Ihr Grab liegt im Walde, beim alten Turme, und ihre Tochter lebt noch.« Die Augen des Fremden schlossen einen übermächtigen Strahl der Freude unter den Lidern hervor, doch im nächsten Augenblicke erklang im ruhigen Tone die Frage.
»Eine Tochter hat sie hinterlassen? Wie heißt sie?«
»Marion.«
»Hat sie nie anders geheißen?«
»Warum sollte sie jemals anders geheißen haben? Ihre Frage klingt außerordentlich kurios.« So unterhielten sich die beiden noch lange Zeit. Hassan erfuhr alles, was der Wirt von Audrey und seinen Bewohnern wusste. Er hörte auch, dass der Geist Liamas noch oft am alten Turme zu sehen sei. Endlich brach er auf. Als er sich auf der Straße befand, schüttelte er den Kopf und fragte in seinem südlichen Dialekt,
»Diesen alten Richemont suche ich. Er ist's, ich irre mich nicht. Allah hat meine Schritte endlich doch noch zum Ziele geleitet, aber Liama, die Tochter der Wüste, ist gestorben. Ich werde sie rächen. Wer aber ist diese Marion? Wer ist dieser Baron de Saint-Marie? Wer ist der Geist, der sich im alten Turme sehen lässt? Muhammed, der Prophet der Gläubigen, sagt, dass das Weib keine Seele habe. Wie kann also die Seele eines Weibes nach dem Tode desselben gesehen werden? Ich werde nach Audrey gehen und die Spuren verfolgen, welche ich gefunden habe. Dann kehre ich zum Scheik zurück, um ihm zu sagen, dass die Zeit der Rache endlich doch gekommen ist.« Seine Augen leuchteten wild auf, als er diese Worte murmelte, und sein Mund ließ ein höhnisches Lachen erschallen, als er fortfuhr. »Ah, wird er mich erkennen? Oh nein, der Gram hat mein Gesicht durchfurcht und mein Fleisch vom Leibe gefressen. Und wenn man erführe, wer ich bin, Ich fürchte ihn doch nicht. Sind sie nicht alle erschrocken über meine Schlangen? Hat ihnen nicht Allah den Verstand genommen, dass sie nicht begreifen, warum die Pferde mir gehorchen? Waren es nicht Pferde der Wüste, welche alle dem Zeichen der Wüste gehorchen? Und wenn sie mich bedrohen, so werde ich ihnen meine Künste zeigen, und sie werden sich fürchten und mich für den Satan halten.
Unterdessen waren die beiden Wagen auf Autry angekommen und die Insassen derselben von den Bewohnern des Schlosses bewillkommnet worden. Marion hatte den Grafen mit Ehrerbietung begrüßt, aber nicht die mindeste Veranlassung zu der Annahme gegeben, dass sie sich freue, den Vater ihres Verlobten zu sehen. Er erhielt die besten Gemächer des Schlosses angewiesen, während der falsche Maler die Wohnung des ermordeten Fabrikdirektors bezog, wo man die noch sichtbaren Blutflecke mit Teppichen bedeckt hatte. Es wurde zunächst ein kurzer Imbiss eingenommen und dann begab sich der alte Kapitän mit den beiden Rallions nach dem Eisenwerke. Die geheimnisvolle Inspektion sollte beginnen. Lemarche begann sich zu langweilen, nahm seine Mappe und begab sich nach dem Garten, um das Schloss von dieser Seite abzuzeichnen und dem Kapitän mit dem Bilde dann ein Geschenk zu machen. Dort saß auf einer Bank, grad wie die beste Stelle zum Zeichnen war, Müller, der in einem Buche las. Er blickte auf, sah den Maler kommen und erhob sich höflich. Als aber der Franzose näher kam, nahm das Gesicht des Deutschen den Ausdruck des allerhöchsten Erstaunens an. Was war denn das? War das ein einfaches, natürliches Spiel des Zufalls? Dieser Künstler sah dem Diener Fritz zum Verwechseln ähnlich. Hätte der Erstere die Kleidung des Pflanzensammlers angehabt, so wäre die Täuschung vollständig gewesen.